Wie lange hält man sowas aus? Eine Geschichte über Grenzen und was passiert, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Schon als ich in meine Straße einbiege, sehe ich es. Blinkende rote Lichter, die die Häuser in ein albtraumhaftes Staccato tauchen. Der Krankenwagen steht direkt vor der Tür meines Nachbarn. Herr Weber, Bruder Weber, wie er in der Gemeinde heißt. Ich kenne ihn seit 15 Jahren, aber wirklich nah waren wir uns nie. Er und seine Edith hielten sich immer etwas zurück, gehörten zu den eher Stillen. Und nach ihrem Tod vor 2 Jahren wurde er noch stiller. Die Sanitäter schieben ihn gerade heraus. Neben dem Krankenwagen steht kein Pastor, kein Ältester, nur Frau Müller, die Frau, die alles weiß. »Schlaganfall«, flüstert sie, »er wird Hilfe brauchen.« Bedeutungsvoll sieht sie mich an. »Seine Kinder wohnen weit weg.« »Stimmt«, denke ich. »Und du, Frau Müller, weißt genau, dass er und ich in einer Gemeinde sind.« Ihr Blick bleibt an mir hängen und ich lächle sie an. Es ist das Lächeln, mit dem man eine Zahnwurzelbehandlung begrüßt. Unvermeidlich, aber naja, man kann sich was Schöneres vorstellen. Eine Woche später klingele ich bei Werner. Die Rückkehr aus dem Krankenhaus hat er überraschend gut verkraftet. Aber der rechte Arm hängt schlaff herab. Die Worte kommen nur noch stockend. Aber das hat mir Frau Müller schon gesagt. »Danke«, murmelt er, als ich die Einkäufe auf den Küchentisch stelle. Das Foto von Edith schaut uns dabei zu. Ihr Blick ist wohlwollend. Fast fühle ich mich ein wenig geschmeichelt. »Macht nichts, wenn Sie keine Zeit haben«, lallt er mit seiner neuen schweren Zunge. »Doch, doch«, höre ich mich sagen, aber die Worte schmecken eher nach Pflicht als nach Glück. Abends erstelle ich mir dann erstmal eine Liste. Montag einkaufen, Dienstag Arzttermin, Mittwoch Physiotherapie, das ist ja überschaubar, denke ich. Machbar. Die ersten Wochen laufen wie am Schnürchen. Morgens bringe ich Brötchen vorbei, rieche den muffigen Geruch alter Bücher in seinem Wohnzimmer. Mittags hänge ich Wäsche auf, höre sein stockendes Atmen. Abends koche ich die Suppe und sortiere Pillen. »Gott segne Sie«, sagt Werner jedes Mal. Aber der Arm bessert sich nicht und ein kleines Unbehagen schleicht sich ein. Wie lange das wohl gehen wird? Die Liste wird länger. Donnerstag Apotheke, Freitag putzen, die Tage verschwimmen ineinander, irgendwie bin ich jeden Tag bei ihm. Am Sonntag fragt der Pastor, »Wie geht's, Bruder Werner?« Ich nicke nur. Andere flüstern mir zu, »Du bist ein Vorbild.« Diese Worte sollen mich erfreuen, aber sie tun es nicht. Neulich habe ich jemanden ganz konkret gefragt, »Kannst du nicht auch helfen?« Ich weiß nicht mehr genau, was er sagte, aber irgendwie ging's nicht. Irgendwas mit Familie und Kindern oder Arbeit oder was auch immer. Zweifel schleichen sich bei mir ein. Beim Pillensortieren zittert meine Hand. Was, wenn das ewig so geht? Ich stell mir vor, wie ich altern werde, grau und gebückt, für immer gefangen in diesem Rhythmus. Und dann legt meine Schwester auch noch einen drauf. »Hey, du siehst so fertig aus. Hör auf, bevor du zusammenbrichst. Das ist keine Nächstenliebe, das ist Selbstzerstörung.« Ihre Worte hallen in mir nach. Hat sie nicht recht? Wo ist Gottes Plan in dieser Erschöpfung? Abends sitze ich am Computer. Meine Finger zögern kurz, aber dann tippe ich »Pflegeheime in der Umgebung« in die Suchmaschine. Bunte Seiten versprechen würdevolles Altern und liebevolle Betreuung. Ich bestelle Informationsmaterial von 3 verschiedenen Heimen. Nur für den Notfall, murmel ich bei mir. Und dann schicke ich die E-Mails ab, bevor ich es mir anders überlegen kann. Eine Woche später sind die Broschüren da. Ich komme gerade von der Arbeit, völlig erledigt. Ich stopfe die Umschläge ungeöffnet in meine Tasche. Später denke ich mir, wenn ich Ruhe habe. Aber dann klingelt das Telefon. Werner. Neue Medikamente vom Arzt. Er versteht die Anweisungen nicht. Bin gleich da, mache ich ihm Mut. Einen Moment noch lehne ich gegen den Türrahmen und will einfach nur aufs Sofa. Aber die Pflicht ruft. Kurz darauf sitze ich an seinem Küchentisch und die Tasche über die Lehne meines Stuhls gehängt und ich sortiere wieder Pillen. Ich hol nur ein Glas Wasser, sagt Werner und schlürft zum Spülbecken. Dabei streift er meine Tasche und sie fällt herunter und ein Umschlag rutscht heraus. Sonnenhof, ihr neues Zuhause, prangt in freundlichen Lettern auf dem Titelbild. Die Zeit steht still. Werner bückt sich mühsam. Mit seiner guten Hand hebt er die Broschüre auf und sein Gesicht ist eine Maske. Du auch, sagt er leise. Kein Vorwurf, nur eine Feststellung. Werner, meine Kinder haben die Leichen bestellt. Er lässt sich schwer auf einen Stuhl fallen. Verstehe ich ja auch, ich bin eine Last. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich das schaffe. Was, wenn das Jahre dauert? Zum ersten Mal sehen wir uns wirklich an, nicht als Helfer und Hilfsbedürftiger, sondern als zwei Menschen, die Angst haben. Jeder auf seine Art. Seit Edith nicht mehr da ist, fühle ich mich einsam, trotz Gemeinde und trotz vieler Besuche. Und jetzt ist es so, als ob ich langsam verschwinde, als ob ich unsichtbar werde. Eine Träne läuft über seine eingefallene Wange. Dabei sehe ich doch, wie müde du bist. Jetzt weine ich auch. Schweigend sitzen wir da. Die Zeiger der alten Küchenuhr bewegen sich langsam vorwärts und die Broschüren liegen auf dem Tisch, aber sie bedeuten nichts. Sie sind nur Papier, ein Symptom. Es tut mir leid, sag ich. Mir auch. Danke, dass du ehrlich warst. So wie bisher können wir nicht weitermachen. Ich nicke. Und dann halte ich ihm meine Hände hin. Sollen wir zusammen beten? Gemeinsam sitzen wir am Tisch und beten zu unserem Herrn. Du bist ein Gott, der mich sieht, flüstert Werner. Ja, denke ich. Seit tausenden von Jahren beten wir diese Erkenntnis, angefangen mit einer einsamen Frau in der Wüste. Und ich verstehe es. Indem ich meine Grenzen zeige, habe ich ihm erlaubt, auch eine zu haben. Indem ich zugab, dass ich nicht alles schaffe, habe ich ihm zurückgegeben, was die Angst ihm genommen hatte, die Würde. Nicht die Würde des unabhängigen Menschen, sondern die Würde des gesehenen Menschen. Auf dem Heimweg bleibe ich noch kurz vor Werners kleinem Vorgarten stehen. Die Herbstastern, die seine Frau vor ein paar Jahren pflanzte, leuchten in königlichem Purpur. Komisch, das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Oder vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen.